So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy. Mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltiger, weil so ein iPhone einfach sehr viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Bei Swappy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist. Und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie. Das sind also 3 volle Jahre. Und aktuell ist ja auch Black Week, noch bis zum 4.12. Und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben. Und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swappy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla bla bla. Dann wird das Ganze geschätzt, also wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen. Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swappy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten, gibt es bis zu 100 Euro Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich.
Tech und Rara.
Du kannst eben mit diesem Gesamtthema viele, viele Probleme lösen und damit auch Kundenprobleme lösen. Ja, wie du gerade sagst, wer hat denn eigentlich Bock auf seine Steuererklärung? Ich glaube, die wenigsten würden jetzt sagen, nee, finde ich mega geil. Und dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass du wirklich einen Mehrwert kreierst. Und diese Mehrwerte sind heute noch nicht da, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil wir eben noch ganz früh in dieser Innovationszyklusphase sind, die sozusagen da vor uns steht.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich eben schon mal erwähnt habe, so Betrug passiert tagtäglich. Ja? Und gerade dann, wenn Leute sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen, die da nicht viel Ahnung von haben, ist es einfach sehr, sehr einfach für Menschen auch zu betrügen.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast sprechen wir Netzpiloten einmal die Woche über ganz unterschiedliche Themen mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen und versuchen gemeinsam mit denen rauszufinden, wie das jeweilige Expertengebiet funktioniert und welche Fragen man sich vor allen Dingen darin stellen muss. Und das haben wir diese Woche wieder gemacht und zwar habe ich mich mit Tobias Stamatis unterhalten. Der kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema NFTs aus und vor allen Dingen gar nicht mit dem Fokus auf die technische Seite von NFTs, das auch, aber hauptsächlich mit dem Thema, was kann man denn damit machen? Welche Anwendungsfelder gibt es? Wo kann man sie einsetzen? Und er beschäftigt sich auch gerade viel damit, dieses Thema NFTs und Dezentralisierung, Blockchain, bla bla bla, den ganzen Themenkomplex in den Mittelstand zu bringen und zu gucken, kann man da vielleicht gewinnbringende Anwendungen ja finden. Wir werden in der Folge auch noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja mal eine Folge gemacht, wo es sehr um die technischen Belange geht. Die ist auch unten in den Shownotes verlinkt. Und in dieser Folge wollen wir uns wirklich ein bisschen mehr auf die Use Cases mal stürzen und mal gucken, was da so geht. Und das war eine sehr spannende Folge. Das war ein sehr, sehr angenehmer, netter Gast, der da viel Ahnung von hat und einfach ganz spannende Denkansätze mitgebracht hat. Und genau, ich kann euch die Folge sehr ans Herz legen und wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Bis gleich. Alles klar, dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Tobias Stamatis. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freut mich hier zu sein, Moritz.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir haben nämlich heute ein sehr cooles Thema. Ich werde dich gleich nochmal kurz fragen, wer du eigentlich bist, was du machst. Das ist mal ganz cool, um einfach, damit die Leute ein bisschen wissen, warum ich dich jetzt gerade zum Thema, wofür sind NFTs eigentlich gut, befrage. Das ist nämlich das Thema der heutigen Folge. Falls ihr jetzt, das muss ich vielleicht gleich zu Beginn sagen, falls ihr gar keine Ahnung habt, was NFTs sind, wovon ich nicht ausgehe, weil die meisten, zumindest in dieser ganzen Blase, in der wir ja doch irgendwie sind, haben es schon mal gehört,
Aber falls ihr auch technisch nicht wisst, was das ist, weil darüber werden wir heute nicht so viel sprechen, dann hört euch die Folge mit Patrick Tobler an. Der hat uns das, die hattest du ja auch schon mal gehört im Vorfeld.
Habe ich mir auch angehört, ja. War sehr spannend, kann ich empfehlen.
Ja, genau. Der, ne, der ist wirklich da von der technischen Seite aus sehr, sehr stark drin. Bei dir geht es ja eher um das Thema Use Cases. Was kann man damit machen? Wo kann man die anwenden? Wie kann man sie anwenden? Um das einmal vorweg zu klären, woher kommst du? Wie bist du zu dem Thema gekommen? Und warum beschäftigt dich das Thema zumindest so weit, dass du sagst, ich gehe damit in einen Podcast?
Ja, genau. Also ich bin seit vielen Jahren in der digitalen Welt unterwegs, habe mal bei Rocket Internet angefangen, dazwischen andere Stationen gehabt, war auch mal auf Konzernseite, Unternehmensseite, immer mit dem Thema Innovation und Digitalisierung am Hut gehabt und bin jetzt seit 5 Jahren Geschäftsführer bei der Firma eTribes. Das sind eine Unternehmensberatung, die Unternehmen insbesondere dabei hilft, ihre digitale Transformation zu meistern, aber auch insbesondere Innovation voranzutreiben. Und Innovation, da kommt man eben um gewisse Themen nicht drum rum. Ja, und auch wenn das häufig anfangs erstmal Hype-Themen sind, so wie das ganze Thema NFT, Metaverse, Web3 generell, sind es Themen, die uns und mich dann insbesondere beschäftigen, wo man sich dann vielleicht auch aus einer privaten Passion hier und da tiefer reinliest und reinhört und viele, viele Dinge damit macht, weil man denkt, da könnte so das nächste große Ding kommen. So war das dann auch bei dem Thema NFTs, dass ich erstmal privat mich damit viel beschäftigt habe, die ersten Dinge sozusagen erworben habe und darüber dann sozusagen auch mehr und mehr gelernt habe, dass wir eigentlich noch an einem Punkt sind, wo NFTs keinen riesen Mehrwert für Kunden haben, ja, oder keinen großen Kundennutzen haben. Aber wenn Unternehmen sich damit vermehrt beschäftigen, da eben auch Chancen entstehen. Und so übertrage ich dieses ganze Thema jetzt natürlich auch mit in unsere Beratung rein und in die Projekte bei unseren Kunden.
Ja, das hat's doch sehr gut zusammengefasst. Das finde ich ganz spannend, was du gerade sagst, dass NFTs eigentlich jetzt gerade noch nicht wirklich einen Mehrwert haben, weil sie eigentlich ja noch was super Abstraktes sind und eigentlich noch in nichts eingebunden sind. Da sollten wir auf jeden Fall gleich mal drüber sprechen und vielleicht kurz, glaube ich, dass es macht Sinn, das einmal zu differenzieren oder das einfach zu erklären. Wenn du über Web 3 sprichst, dann meinst du ja nicht Web 3.0, sondern Web 3, ne? Kannst du da immer den Unterschied erklären?
Ja, also zumindest kann ich mal erklären, was ich damit meine. Ich glaube, wir sind aktuell in so einer Transformation von Web 2 zu Web 3. So, da gibt's jetzt Definitionen zu, die von schlaueren Menschen als von mir schon vorher definiert wurden. Deswegen will ich da gar nicht zu viel sagen. Aber sozusagen, wenn wir anfangen, Web 1 war so die ersten grundlegenden irgendwie Webseiten. Web 2 war sozusagen das, was an kommunikativen, essentiellen Parts dazugekommen ist. Beispielsweise Commerce oder Communities, die aufgebaut wurden. Und Web 3 ist jetzt eben diese Entwicklung hinsichtlich dezentralen Systemen, die sozusagen aber auch Kommunikation, Kommerz und so weiter und so fort zulassen. Und in diesem ganzen Kontext spielen eben solche Themen wie NFTs, wie das Metaverse etc. eine große Rolle. Ja, und werden immer so ein bisschen unter diesem Mantel Web 3 zusammengefasst in unserer Blase, von der du ja eben sprachst. Und genau, das sind so Themenbereiche, die nicht unbedingt alle mal was miteinander zu tun haben müssen, aber sozusagen in vielen Bereichen dann doch Berührungspunkte haben und dadurch auch in einer Summe häufig genannt werden.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, was halt manchmal ein bisschen zur Verwirrung führen kann, es gab eine Zeit, da hat man so über dieses semantische Web gesprochen, also dass irgendwie Webseiten mehr Infos darüber liefern, was gewisse Dinge eigentlich bedeuten. Und das lief mal eine Zeit lang nämlich unter Web 3.0.
Okay, das meinst du. Okay, ja.
Ja, genau. Und also, aber ja, sehr gut, dass du es auch nochmal zusammengefasst hast. Trotzdem, ich würde einmal ganz kurz sagen, um das auf so einer ganz abstrakten Ebene nochmal zu erklären, was sind jetzt NFTs?
Also ganz abstrakte Ebene, NFTs sind vor allem Dinge, also Non-Fungible Tokens, das hatte Patrick ja auch sehr gut erklärt in dem Podcast. Das heißt, ich kann einem bestimmten Objekt eine Einzigartigkeit zuordnen. Ja, und genau darum geht es eigentlich auch bei NFTs und dafür sind sie auch gut, dass ich im Endeffekt die Inhaberschaft von einem digitalen Asset, ja, aber auch theoretisch von einem nicht digitalen Asset, also einem analogen Asset, eindeutig zuordnen kann, daran eben anhängt auch Verkaufsprozesse oder historische Daten mit verbinden kann und dadurch eine große Transparenz über genau solche Themen schaffe.
Ja. Und wieso, also wenn du sagst, dass die jetzt aktuell noch keine wirklich große, keinen großen Mehrwert bieten, wieso sollten sich dann irgendwie Unternehmen, und ich meine, du hast auch irgendwie im Vorfeld erwähnt, dass das jetzt auch deine KundInnen hauptsächlich KMUs sind, oder dass du auch in dem Bereich auf jeden Fall unterwegs bist. Warum sollten die sich jetzt damit beschäftigen, wenn es ja eigentlich nichts ist, was sie irgendwie aktuell wirklich aktiv gebrauchen könnten?
Ja, also ich glaube, wenn, also diese Frage hat wahrscheinlich irgendwer auch mal vor 30 Jahren jemandem gestellt, der sich ganz früh mit dem Thema Internet beschäftigt hat. Mhm. Also wieso sollte ich mich jetzt damit beschäftigen, wenn es eigentlich noch keine irgendwie Use Cases gibt, mit denen ich eigentlich einen großen Mehrwert schaffe? Und ich glaube, Ähnliches wird uns hier auch bevorstehen. Und zwar eine Entwicklung, die wir heute vielleicht noch gar nicht so richtig voraussehen können, wo es Cases und vor allem Nutzungs- oder Anwendungsfälle geben wird in Zukunft, die einen riesen Mehrwert bilden können, die aber heute noch gar nicht für uns greifbar sind. Ja, also wenn wir angefangen haben, irgendwie Anfang der 90er Jahre, hat sich auch keiner vorgestellt, dass es irgendwann mal in Richtung Kommerzialisierung des Internets geht und dass ich quasi jedes Produkt eigentlich mir bestellen kann online und das am nächsten Tag da ist. Und genauso sehe ich das jetzt ähnlich mit dieser Entwicklung, die wir da gerade haben, dem ganzen Thema Web3 basierend auf Blockchain-Technologien, insbesondere dann auch NFTs, dass dieses Grundprinzip, dass ich eben eindeutig jemandem etwas zuordnen kann, in vielen, vielen Branchen und in vielen Nutzungsfällen auch sinnvoll empfinde, aber einfach die meisten Nutzungsfälle, die man braucht, um wirklich einen Kundenmehrwert zu kreieren, und das ist, glaube ich, das extrem Wichtige daran, einfach heute noch nicht da sind, weil, let's be honest, also so ein Bored Ape, den ich mir irgendwie auf meinem Handy speichere, oder generell digitale Kunst, die ich mir auf dem Handy speichere, erstmal kann sich jeder Mensch auf der Welt das genauso angucken, ja, da habe ich ja jetzt nicht irgendwie was super Besonderes. Natürlich hat es einen Wert, aber dieser Wert wird ja heutzutage meistens eher als Statussymbol benutzt, und ist jetzt ein Statussymbol ein großes Kundennutzen, würden wahrscheinlich manche sagen, ja, aber ich würde sagen, das ist noch nicht das Kundennutzen, was vor allem auch in der Masse und in der Breite einen großen Mehrwert bietet.
Ja, also ich meine, wo man ja schon irgendwie so Ansätze davon gesehen hat, was damit möglich sein kann, und wenn man dann auch Richtung, ich finde auch diesen Begriff Metaverse immer so nervig, aber ne, also in zunehmend digitale Welten geht, dann glaube ich, kann man ja schon immer mal so ein bisschen irgendwie in diese Games-Richtung rüberschielen. Da gab es ja schon Beispiele, ne, wo dann, weil ich meine, das macht Sinn, du hast irgendwie ein Online-Rollenspiel, und du hast da drin Gegenstände, die auch nur du hast, und du kannst die halt handeln. Und das sind halt digitale Gegenstände, die halt eindeutig zugeordnet werden sollen. Und da zum Beispiel gibt es ja auch, glaube ich, schon Spiele, die das implementiert haben.
Total. Ich glaube, das ist auch so der Haupttreiber, wieso sozusagen das Thema NFT und vor allem dieses Thema NFT in Bezug auf digitale Assets. Weil im Endeffekt das, was du in dem Spiel besitzt, ist ja auch nur ein digitales Asset. Aber genau in diesem Spiel macht es eben Sinn, da auch eben eine sehr zuverlässige irgendwie den Inhaber sozusagen sehr zuverlässig abbilden zu können und den Verkauf auch sehr gut tracken zu können und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist eben so einer der Treiber, die jetzt gerade kommen. Das wird sehr, sehr wahrscheinlich viele, viele andere Industrien genauso dann berühren. Nur genau in dem Kontext kann man es sich schon vorstellen. Und ich glaube, das ist auch der große Unterschied. Und du sprachst eben an, gerade so im Mittelstand in Deutschland, ja, mit dem wir als Beratung häufig zusammenarbeiten. Wir haben irgendwie von kleinen Unternehmen bis zu den großen DAX-Konzernen irgendwie alles dabei. Aber gerade wenn man sich den Mittelstand anguckt und so das, was so ein bisschen das deutsche Rückgrat der Wirtschaft vielleicht auch ausmacht, dann sind es genau diese Punkte, die es auch heutzutage noch nicht so greifbar machen, ja, weil ne, diese wenigsten dort kennen sich irgendwie mit Gaming aus und sehen die Vorteile von dann irgendwie diesem Besitz innerhalb von Videospielen. Und die Brücke zu bauen dahingehend, wofür NFTs eigentlich gut sind und welche Use Cases es gibt, das fällt den meisten halt noch ganz, ganz schwer. Und das ist auch das, was ich meine, wenn ich sage, wir sind ganz, ganz am Anfang von der Entwicklung und da wird sich noch extrem viel entwickeln, weil eben die meisten noch gar keine Vorstellungskraft haben dafür, was passiert. Und ich will mich da gar nicht ausschließen. Ich habe wahrscheinlich auch noch nicht die Vorstellungskraft, beziehungsweise wenn wir uns in 20 Jahren wieder unterhalten und zurückgucken, dann werden wir wahrscheinlich über viele Dinge reden, wo wir sagen, ja, absoluter No-Brainer, dass das so gekommen ist. Wo wir aber heute gesagt haben, boah, hätte ich jetzt irgendwie gar nichts auf dem Schirm gehabt.
Ich meine, also wenn ich das richtig im Kopf habe, oder wir können ja mal so ein bisschen rumspinnen, weil mir fallen jetzt gerade, wo du so geredet hast, sind mir so ein paar Dinge eingefallen, wo ich gerade zumindest in meinem ersten naiven Denken dachte, das könnte ja was sein. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade an diese ganzen Dinge gedacht, wo du eigentlich Verträge abschließt, wo du sagst, okay, keine Ahnung, wir produzieren irgendwie Maschinen, die verkaufen wir euch, und wenn wir sozusagen wissen, dass ihr die in dem und dem Paket bei uns gekauft habt, dann ist da halt auch inbegriffen, dass wir die zum Beispiel regelmäßig warten. Dass wir einmal im Jahr oder alle halbe Jahr vorbeikommen, uns das Ding angucken und reparieren. Und das wäre ja was normalerweise irgendwie ein Vertrag wäre. Und man könnte sich doch diesen Vertrag sparen, indem einfach klar ist, naja,
Firma XY hält ein NFT und dieses NFT ist eine Art Berechtigungscode, was auch immer. Und wenn wir das bekommen, wissen wir, ah, okay, wir brauchen keinen Vertrag, wir müssen nicht Vertrag gucken, weil dieses NFT an sich ist schon einfach Aussage darüber, okay, die haben entsprechend mal dieses Geld bezahlt.
Genau, also kann ich gar nicht so viel hinzuzufügen, habe ich gar nicht so viel hinzuzufügen, aber ich glaube, was dann noch sogar darüber hinaus super spannend ist, jetzt stell dir vor, die Firma möchte ihre Maschinen verkaufen, ja, weil die sind vielleicht ein bisschen älter und sie wollen irgendwie neues Inventar aufbauen, I don't know, oder aus anderen Gründen, dann kann sozusagen auch der Käufer, der die Maschine in Zukunft kauft, über das NFT im Zweifel, wo die ganzen Nutzungsdaten etc. gespeichert sind, sich super schnell angucken, wie häufig wurde die genutzt, wie häufig wurde die wirklich gewartet, hat die alle Wartungszyklen sozusagen auch super bestanden, ne? Sind da irgendwie Reparaturen, die in Zukunft anstehen. Sowas sind ja alles Daten, die irgendwie gespeichert werden können, die ich im Zweifel sogar über irgendwelche großen Datenmodelle, wenn ich eben Betreiber davon bin und diese Daten bekomme, anreichern kann und überlegen kann, ne, in welchen Rhythmus irgendwie Dinge kaputt gehen, wo dann so Predictive Maintenance-Thematiken jetzt nicht auf Basis der NFTs noch hinzukommen, was ich aber alles damit einspeichern kann und wo ich sozusagen auch diesen ganzen Reseller-Markt, und da machen NFTs meiner Meinung nach eben auch besonders viel Sinn, dann viel, viel kontrollierter gestalten kann. Und vielleicht noch ein Satz, wieso machen NFTs insbesondere so in Reseller-Märkten viel Sinn, weil ich glaube, das, was NFTs können, ist eine Verlässlichkeit sicherstellen. Ja, die Verlässlichkeit darüber, wer sozusagen die Maschine oder was auch immer vorher besessen hat und wo es dann vielleicht über Intermediäre heutzutage diese Maschine weiterverkauft wird, aber dieser Intermediär, dem muss ich ja irgendwie vertrauen, dass das auch alles irgendwie koscher ist, ne? Und dementsprechend, wenn ich das eben nicht mehr brauche, weil es eben alles geregelt ist, dann habe ich eben auch viel mehr Sicherheit und Verlässlichkeit darin, was sozusagen diese Thematik mitbringt. Und deswegen ist, glaube ich, alles, wo es Intermediäre gibt, wo es sozusagen darum geht, Verlässlichkeit zu kreieren, auch ein Thema, wo ein Use Case kommen könnte.
Ja, voll. Und ich meine, es gibt doch bei NFTs und generell, also NFTs basieren ja auf der Blockchain, auch da, wenn euch interessiert, wie die funktioniert, hört den anderen Podcast, gibt's ja auch dieses ganze Thema Smart Contract, also dass diese NFTs selber ja noch in der Lage sind, Logik auszuführen, und wenn du jetzt sagst, ich speichere halt Wartungen ein, ich speichere, ne, 2019 gab's das und das Problem, dann könnte sich ja zum Beispiel auch der Zeitwert von so einer Maschine einfach auch automatisch aktualisieren und in dem NFT ist auch gespeichert, wie teuer diese Maschine zu dem jetzigen Zeitpunkt eigentlich ist, und du musst eben nicht mehr auf irgendwelche Gutachten vertrauen oder Versicherung wäre auch so ein Beispiel, ne? Also dass du deine Versicherung im Grunde als NFT hältst und
Noch ein viel einfacheres Beispiel, wo ich mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht habe, ist so das ganze Thema Automobilindustrie. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Reise hingeht, ob überhaupt Automobilbesitz in Zukunft noch so eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, in Deutschland müssen wir uns da keine Sorgen machen. Die Deutschen lieben ihr Auto, aber du kannst auch da vor allem den Sekundär- und vielleicht auch Drittmarkt viel, viel besser bespielen, wenn du all diese Daten sozusagen auch an NFTs knüpfst und eben nicht mehr die Möglichkeit hast, dann den Kilometerzähler runterzudrehen oder irgendwelche Unfälle, die vielleicht passiert sind, zu vertuschen. Ja? Also das ist, glaube ich, noch flächendeckenderes Beispiel als das, was du vorher genannt hast. Aber all das eben auch über Smart Contracts machbar. Oder anderes Beispiel, Immobilienbranche. Ich glaube, alle Menschen, die schon mal ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück oder irgendwas gekauft haben, wissen, wie viel bürokratischer Aufwand dazwischen steckt, um irgendwie von sich mit dem Verkäufer einigen, Notartermin, dann muss das irgendwie ein Grundbucheintrag entstehen. Ich muss vielleicht vorher noch Auszüge aus dem Grundbuch mir besorgen und so weiter und so fort. Das ist ja ein unglaublich administrativer Aufwand, der in den Behörden für viel Arbeit sorgt, den man aber so gar nicht braucht. Also wo du eigentlich über die Smart Contracts, wo du alle Details etc. Drin speichern kannst, viel, viel einfacher dieses Konstrukt und auch viel günstiger im Endeffekt, ja, weil eben nicht so viele Parteien involviert sind, das Ganze abbilden kannst.
Ja, stimmt. Also total. Ich habe, also das tatsächlich ist das gerade das erste Mal, dass ich eine Vorstellung davon bekomme, wofür man das eigentlich gebrauchen könnte. jetzt, wo du es gerade sagtest, so mit Immobilien und wenn man jetzt mal so richtig rumspinnt und überlegt, okay, wir stellen uns mal eine Welt vor, in der irgendwann mein kompletter Besitz irgendwo, also, und NFTs sind ja auch datenschutzrechtlich, glaube ich, insofern ganz gut, weil ich mir die in meine Wallet packe und dann muss diese Wallet ja auch gar nicht online sein, aber der NFT liegt in meiner Wallet, also auf meinem Smartphone oder auf meinem PC, richtig?
Korrekt, ja. Ich glaube, Sicherheitsthemen gibt es auch bei NFTs, ja. Also es ist jetzt auch nicht komplett irgendwie sicher vor Hackerangriffen oder irgendwas dergleichen, aber erstmal alles richtig, ja.
Genau, also ich habe jetzt nämlich gerade dran gedacht, okay, ich habe jetzt meinen kompletten Besitz, also oder auch meine ganzen, alle meine Verträge habe ich irgendwie in NFT-Form vorliegen. Meine Wohnung, meine Versicherung, mein PKW, mein Bahnticket, alles so. Und wenn ich jetzt darin überlege, was das immer für ein unglaublicher Nervkram ist, wenn man einmal im Jahr seine Steuererklärung machen muss und da überall eintickern muss, was man wo, wie, wann bezahlt hat, das könnte man ja alles Smart Contract-mäßig einfach automatisieren und sagen, naja, hier ist ja alles, was er hat und was er zahlt und was er eingenommen hat, zack, fertig. Lädst du einmal die entsprechenden Sachen hoch und gut ist.
Also in einer perfekten Welt bestimmt, ja.
Ja, wenn, ja, genau.
In der Welt, wo die Steuerberater kein Geld mehr verdienen müssen und die Behörden auch irgendwie ihre Aufgaben runterfahren dürfen, ist es wahrscheinlich sehr gut machbar. Ja. Aber klar, an sich, ja, wenn wir uns das so vorstellen, ist das möglich und machbar und würde, glaube ich, viel, 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 viel Arbeit ersparen und dadurch auch Kosten sparen. Ob das so gewollt ist, different story, aber es sind auf jeden Fall, glaube ich, so die Ansätze, die zeigen, dass da was gehen kann. Ob das jetzt in den nächsten 15 oder 20 Jahren passiert, let's see. Aber ich glaube, und das ist genau das, was ich eingangs meinte, du kannst eben mit diesem Gesamtthema viele, viele Probleme lösen und damit auch Kundenprobleme lösen. Ja, wie du gerade sagst, wer hat denn eigentlich Bock auf seine Steuererklärung? Ich glaube, die wenigsten würden jetzt sagen, nee, finde ich mega geil. Und dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass du wirklich einen Mehrwert kreierst. Und diese Mehrwerte sind heute noch nicht da, aber ich glaube, das ist auch ganz normal, weil wir eben noch ganz früh in dieser Innovationszyklus-Phase sind, die sozusagen da vor uns steht.
Ja. Ja, also spannend. Ich glaube, ich hoffe, dass wir euch jetzt zumindest schon mal so ein bisschen so diesen Bock auf das Thema machen können, weil ich glaube, den braucht's dann auch, weil es ist ja letztlich immer die Frage, klar, also in so einer Blase, wo Leute das irgendwie interessiert, wie dich und mich und ne, so auch vielleicht Techies, die sagen, ah, das ist irgendwie eine spannende Technologie, dass da erstmal irgendwie, da reicht ja oft schon ein cooles Konzept, so, damit man erstmal denkt, ah, nice. Aber was das sozusagen für Leute bedeutet, die einfach so ein ganz Leben führen, wo das jetzt erstmal keine Rolle spielt und warum die das tun sollten, das ist ja dann immer der spannende Punkt. Aber das würde mich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage an dich führen. Du hast ja nun Kontakt und du kennst ja auch so ein bisschen den Markt und würde mich einfach total interessieren, wie ist denn da so die Bereitschaft, sich auch damit auseinanderzusetzen? Mhm. Also über einen, wir hören uns das mal an, vielleicht auch hinaus, also vielleicht auch schon Projekte zu starten oder so.
Also tatsächlich machen wir ein paar Projekte auch in den Bereichen, wo Firmen aber erstmal sehr vorsichtig sagen, wir wollen mal gucken, was geht denn da überhaupt. Ja, also das ist dann viel irgendwie in einem so einem Ideation-Feld, ja, dass man sich anguckt, so was macht die Firma eigentlich, wer sind vielleicht auch die Kunden der Firma, was sind die Assets, die die Firma besitzt und dann mal schaut, was sind denn jetzt eigentlich die Grundprinzipien eben von NFTs und wie könnten die denn einer Firma helfen, ein größeres Kundennutzen zu schaffen. Das sind dann meistens so die Bereiche, in die man schnell abdriftet, so Loyalität und irgendwie Clubs und solche Sachen, ja, weil ich eben über so eine NFT auch sehr genau zuordnen kann, wer jetzt irgendwie bestimmten exklusiven Content oder bestimmte exklusiven Zugang zu irgendwas hat. Da fällt einem immer als erstes so das Thema Ticketing oder auch so Fußballclubs ein, die ihre Mitglieder vielleicht auch über NFTs nochmal ganz anders und ganz besonders binden könnten mit irgendwie Specials und extra Meet and Greets mit den Spielern und was weiß ich was, die du eben nur als Besitzer dieses NFTs hast. Wenn diese NFTs verkauft werden, könntest du ne, auch wieder am Secondary Market beteiligt sein als Fußballverein, weil du eben sozusagen ja auch an jedem Wiederverkauf, das ist ja auch ein ganz entspannendes Geschäftsmodell von NFTs, immer wieder Umsätze machst. Ja, das heißt, es hat auch einen recht langen Customer Lifetime Value. Das sind so Themen, dann das Thema, was wir eben schon mal angesprochen haben, Fälschungsschutz sind so Themen, die häufig aufkommen. So, das sind so die großen Bereiche, worunter sich das dann meistens zusammenfindet. Ist es jetzt so, dass die Unternehmen dann total bullish sagen, okay, super, wir packen da jetzt mal irgendwie richtig, richtig fette Budgets drauf und versuchen uns mal als Erster im Markt daran aus? Das definitiv nicht. Insbesondere bei den traditionelleren Unternehmen ist es dann erstmal so eine abwartendere Haltung, sich erstmal ein bisschen auseinandersetzen damit, rausfinden, könnte das was für uns sein, gibt es Use Cases, die für uns relevant sind, dann abzuwägen, ne, was passiert im Markt, gibt es Themen, gibt es Kunden, gibt es vielleicht auch Wettbewerb, der da schon irgendwie vorprescht, wo ich hinterhergehen will. das sind dann so Fragestellungen, die damit reinkommen. Aber so den Case, wo jemand ganz bullisch gesagt hat, so let's go for it, habe ich noch nicht erlebt. Aber dass man so erste kleinere Sachen umsetzt, das erlebe ich jetzt schon immer häufiger.
Okay.
Und das Interesse ist groß, vielleicht, um das noch zuzufügen. Ne? Das heißt nicht, dass man es macht, aber das Interesse ist wirklich groß.
Mhm. Das heißt, es wird immer so ein bisschen noch der kleine Zeh, also der große Zeh ins Wasser gehalten, aber es wird auch schon der große Zeh immer mal wieder ins Wasser gehalten. Also es ist noch nicht, dass okay, verstehe.
Ja, da hat vielleicht auch der Fuß reingesteckt, aber das ist dann, okay. Dann muss man auch gucken, halt ob es wirklich nicht richtig kalt ist, ne?
Ja, ja, aber kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Also man ist ja auch gerade so in Deutschland schnell dabei, so ein bisschen auf diese Innovationsträgheit zu schimpfen und wird irgendwie gar nichts gemacht und so, aber ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, dass man sagt, ich bin dann noch so ein bisschen vorsichtig und ich meine, die Frage ist ja auch dann, wird sich das durchsetzen? Also wir gehen jetzt mal davon aus, ja. Aber es kann ja auch gut sein, dass in 10 Jahren alle sagen, ach, das war auch irgendwie, was haben wir uns denn da gedacht? Also das kann ja auch gut sein, ne? Ich meine, Alkopops waren auch mal ein Ding, so würde man heute auch nicht mehr sagen,
war eine gute Idee. Ach so.
Also ich glaube, die gibt's noch, aber ich glaube nicht, dass man noch geil Alkopops kaufen geht.
Glaube ich auch nicht, nee.
Aber weißt du, also das kann ja auch sein, ich verstehe schon, dass man dann auch erstmal ein bisschen abwartet, nicht nur ist das eine coole Sache, weil selbst wenn man das sieht, aber wird es tatsächlich auch was sein, was man mal was bringt. Und ich weiß nicht, wie da so das Ding ist, aber ich glaube, dass man bei NFTs auch diesen ganzen abstrakten Technikkram hinter sehr guten und vertrauenserweckenden UIs und so verbauen muss. Also es gab ja auch Zeiten, da war es nicht sonderlich normal, sich ein Bahnticket online zu kaufen, weil man immer das Gefühl hatte, ah, da mache ich das falsch. Mhm. Und ich glaube, das haben viele jetzt bei NFTs auch. Und wenn es dann halt auch echt um Geld geht, zu sagen, ah, das ist alles so ein komisches Ökosystem, in dem ich mich da bewege.
Es hat, glaube ich, auch zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es die, die dann hören, dass man ganz, ganz, ganz viel Geld damit verdienen kann, ne? Und sofort auf den Zug aufspringen wollen, aber keine Ahnung haben, was sie da tun. Und dann irgendwo auch sich vielleicht irgendwelche Replikas von berühmten Bildchen, die sie mal irgendwo gesehen haben, kaufen, die aber eigentlich gar nichts wert sind und auch wirklich nur Replikas sind. Oder du wirst irgendwie, ich meine, Discord ist ja so der, sozusagen die Community, die soziale Plattform, über die bei NFTs eigentlich alles geht. Das habe ich auch schon häufig erlebt, dass du dann irgendwie vor Drops irgendwie so 10 Nachrichten bekommst von irgendwelchen Scammern, die dich in ihre Plattform sozusagen reinziehen wollen, was auch alles mehr oder weniger genauso aussieht wie das, was du dir eigentlich zulegen möchtest, aber am Ende dann doch Quatsch ist und wo du dann schon gut und gerne auch mal 4-5-stellige Beträge ausgibst und eigentlich am Ende nichts hast, ja, und das ist, glaube ich, so die Seite der Leute, die sehr unerfahren sind und trotzdem in dem Spiel mitspielen wollen, weil sie glauben, das große Geld machen zu können, und die andere Seite ist eben der Leute, die, ja, wie du gerade gesagt hast, ne, sehr vorsichtig sind und erstmal, ja, sich auch nicht sofort mit sowas auseinandersetzen, und da braucht es wahrscheinlich viel Zeit, viel Überzeugung und vielleicht auch irgendwelche Vertrauenssiegel oder was auch immer. Ja, was dann bei den Shops ja auch irgendwie Mitte der 2010er irgendwie sehr geholfen hat, diese Trusted Shop-Geschichten und sowas, ne, Vertrauen geschaffen haben.
Ja. Ja, genau, das glaube ich auch. Also ich glaube, das muss einfach noch so ein bisschen reifen, bis das dann wirklich auch bei dem letzten oder der letzten irgendwie angekommen ist. Also ich weiß nicht, ich überlege gerade, was wir noch nicht so bedacht haben. Wir haben uns ja schon so ein bisschen der Frage gewidmet, ob es aktuell schon Anwendungsfälle gibt, die irgendwie echt einen Mehrwert bieten. Da haben wir gesagt, ja, klar, in der Games-Branche schon. Kennst du irgendwelche Beispiele außerhalb der Games-Branche, wo man sagt, okay, da hat es tatsächlich schon mal einen echten Mehrwert irgendwie gegeben durch NFTs?
Ja, also echter Mehrwert ist, glaube ich, auch Betrachtungssache. Aber was ich was ich immer ganz gerne als Beispiel nutze, weil es ganz gut aufzeigt, was man damit machen kann, sind vor allem, wenn wir so in diesen Loyalty-Bereich gehen und in diesen Community-Bereich gehen, ne? Dass ich eben durch NFTs es auch schaffe, sehr enge Communities aufzubauen, die nah sozusagen an mich gebunden werden, die auch wirklich einen Wert dafür bezahlt haben, Teil dieser Community zu sein. Ja, und da ist, glaube ich, so Gary Vaynerchuk mit seinen V-Friends und V-Club ein ganz gutes Beispiel. Gary Vaynerchuk ist ja so ein, über YouTube bekannt geworden als Business-Guru, der sehr oft das F-Wort benutzt und sozusagen in kurzen, prägnanten Videos erklärt, wie die Welt funktioniert. Manche mögen ihn, manche hassen sie ihn. Ich glaube, es gibt so nichts dazwischen. Aber was er ganz spannend gemacht hat, er hat seit ein paar Jahren so eine Konferenz. Und da lädt er, glaube ich, einmal im Jahr oder vor Corona zumindest einmal im Jahr alle ein, die Lust haben. Und während Corona hat er dann quasi ein NFT rausgebracht. Ich weiß nicht mehr, in welcher Auflage waren es, 5000 Stück oder so, die du dir kaufen konntest. Und mit diesem NFT hast du lebenslangen Zugang zu dieser Konferenz. Ja, und nicht okay. nur Zugang zu der Konferenz, sondern du hast dann auch noch, wenn du, ich glaube, so die 4000 gab's, die waren irgendwie so generelle Tickets, sage ich mal, oder generelle Mitgliedschaften. Dann gab's noch mal irgendwie 500, die ein bisschen besonderer sind, und noch mal 200 oder sowas, die noch besonderer waren. Und sozusagen, wenn du so diese höchste Güteklasse des NFTs besitzt, dann hast du auch jedes Mal irgendwie noch eine halbe Stunde Meet and Greet mit ihm und kannst sozusagen auf Services seiner Agentur zurückgreifen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast tatsächlich einen Gegenwert, den du bekommst dafür, dass du dieses NFT besitzt. Du kannst das NFT natürlich auch wieder verkaufen, ja, und der Nächste, der es kauft, hat genau diese Werte am Ende des Tages, aber du hast erstmal einen Wert geschaffen. So, das ist so ein Beispiel. Dazu gab es dann noch, das ist, finde ich, aber nicht der große Wert, den er geschaffen hat, Bildchen, die er selber gemalt hat von so Comicfiguren, wo er irgendwann auch mal ein eigenes Disney draus machen möchte. Mal schauen, ob das dann passiert und ob das dann vielleicht nochmal den Wert der NFT steigert, aber ist zweitrangig. Ein anderes Thema, was er auch gemacht hat, er hat einen Club in New York eröffnet. Ja, das ist irgendwie so ein Restaurant, Flying Fish Club heißt das Ganze, wo du nur, wenn du im Besitz, das ist jetzt eine andere NFT-Reihe gewesen, die er auch gedroppt hat, nur wenn du im Besitz dieser NFTs bist, Zugang zu dem Club bekommst. Und da sind dann immer wieder Veranstaltungen, werden natürlich auch Speaker eingeladen, er ist wahrscheinlich auch immer mal wieder da. Und was da ganz spannend ist, um sozusagen auch weiter noch mehr Geld damit zu verdienen, kannst du dieses NFT vermieten. Kriegst dann quasi selber Geld dafür, aber klar, Gary Vee bzw. dieser Flying Fish Club verdient daran auch, und dann kannst du sozusagen jemandem, keine Ahnung, du besitzt so ein NFT, ja, und ich bin nächste Woche in New York und hab tierisch Bock, da in diesen Club zu gehen, weißt, dass du es besitzt, und fragst dann, hey, kann ich mir das mal für einen Tag ausleihen, und dann kannst du mir das quasi für einen Tag leihen, ich kann da hingehen. Das Ganze, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannender Aspekt an der ganzen Story, hat er sozusagen diese Story um diesen Club hat er erstmal rausgebracht, die NFTs verkauft, da gab es diesen Club noch nicht mal. Er hat aber durch die NFTs, ich glaube, irgendwie 13, 14 Millionen Dollar eingenommen, und die hat er dann wiederum investiert, um diesen Club zu bauen. Das heißt, er hatte zero Ramp-Up-Kosten für das ganze Ding, hat erstmal das Geld durch die NFTs eingenommen und hat dann sozusagen im Umkehrschluss diesen Club gebaut und eröffnet, wozu jetzt sozusagen die Mitglieder Zugang haben. Das sind jetzt so zwei Beispiele, wo ich sagen würde, Kunden nutzen, ich glaube, es ist für eine kleine Gruppe an sehr reichen Menschen ein gewisses Nutzen, die sich sowas leisten können, die jetzt Teil dieses Memberships sind. Aber ich glaube, das lässt sich auch, ja, wie eben schon erzählt, in viele Richtungen, ob es Fußballvereine sind, ob es generell Clubs sind, wo man Membership haben kann, ob es Ticketings sind, ja, dass ich eben auch da drüber sozusagen auch einen Sekundärmarkt viel besser kontrollieren kann, weil diese Tickets irgendwie an NFTs gebunden sind oder. Ich glaube, das zeigt ganz gut auf, was es da für Möglichkeiten auch gerade in diesem Community-Building- und Loyalty-Bereich gibt.
Ja, stimmt. Also klar, für so Community-Geschichten ist es natürlich einfach wie so ein, wie, ja, im Grunde wie so eine Membership-Karte, ne, die du einmal kaufst und dann hast du sie, kann man ja wahrscheinlich auch echt ausweiten irgendwie auch auf dieses ganze Lizenzding. Also wenn ich überlege, so Software, die du irgendwie für Lizenzen kaufst, ne, dass du einfach sagst, okay, das ist einfach an dein NFT verbunden, und das wäre ja irgendwie auch ganz cool, wenn du sagst, ich verkaufe, also was früher ja zum Beispiel mit Spielen, also Playstation-Spiele, was auch immer, ja total gang und gäbe war, dass du ein Spiel gekauft hast, gespielt hast, dann einfach weiterverkauft hast. Das könnte man jetzt halt auch einfach über NFTs ganz gut realisieren. Dass du einfach sagst, du hast eigentlich dieses Nutzungsrecht dafür. Ich finde, also das ist ja die Frage bei diesem Gegenwert von NFTs, ist ja immer, ist es ein echter Wert? Oder, also, ja, wie formuliere ich die Frage? Also weißt du, worauf ich hinaus möchte? Es ist ja kein, also dir gehört ja eigentlich nichts. Das heißt, du bist ja total darauf angewiesen, dass diese Einigung über diesen Wert bestehen bleibt. Ja, also wenn jetzt total. Gary, blablabla, ich habe den Nachnamen vergessen, wie heißt der nochmal?
Gary Vee.
Gary Vee, achso, ich wollte auch Vee sagen, aber der hat, komplett heißt der Gary?
Gary Vaynerchuk.
Vaynerchuk, genau. Wenn der jetzt zum Beispiel das Restaurant zumacht, dann hast du halt ein NFT, was dir eigentlich gar nichts mehr bringt, ne?
Total. Also ist komplett richtig. Der Gegenwert ist da jetzt vielleicht nicht abgesichert, ne? Kann man vielleicht so sagen, ne? Wenn du irgendwie einen Goldbarren zu Hause hast, dann kannst du sicher sein, der Wert ist irgendwie abgesichert und bleibt irgendwo stabil. Das wirst du mit dem NFT so nicht haben. Genauso aber auch, ne? Alle Kunst und also auch in der realen Welt, Kunst, wie sagt man, ein Kunststück, ja. Nee, ein Art Piece, Objekt. Ja, ein Objekt, Kunstobjekt. Quasi, genau, ist eben auch nur so lange was wert, solange der Künstler irgendwie für was steht oder ne, der Künstler auch den gewissen Wert irgendwie ausmacht. Ich glaube, das ist bei allen oder vielen Besitzobjekten so, aber am Ende des Tages bist du natürlich viel abhängiger und es ist viel volatiler von einzelnen Personen dann im Zweifel auch.
Ja, ja, vielleicht muss man auch noch unterscheiden zwischen einem Nutzwert, also und so einem Symbolwert, ne? Weil bei einem Kunstobjekt, das ist ja ein klarer Symbolwert, also du kannst ja mit einem Kunstobjekt nichts machen. Bei dem Ding von Gary Vee zum Beispiel, da hast du ja auch noch einen Nutzen von, ne? Also du kannst damit ja tatsächlich was tun. Du kannst halt in diesen Club gehen oder.
Ja, oder wenn du diese Konferenztickets oder dieses Konferenz-NFT hast, lass die Konferenz irgendwie $2,000-3,000 kosten. Wenn du das 4-5 Jahre wahrnimmst, hat sich dieser Kauf ja vielleicht schon gelohnt, wenn diese Konferenz sich generell für dich lohnt, ne?
Bahntickets. Könnte man, es wäre ja eigentlich prädestiniert, um sie auf NFTs umzustellen. Ne?
Ich glaube sogar Konzerttickets noch einen Ticken früher. Weil gerade bei Konzerttickets hast du doch immer diese Problematik, dass du irgendwo, also ich habe noch vor 2-3 Wochen mir Tickets online gesucht, Konzert ausverkauft. Dann gehst du natürlich irgendwie eBay Kleinanzeigen oder auf diese Secondhand-Plattformen. Die Secondhand-Plattformen, die sind natürlich schon mal gar nicht schlecht, gerade von den großen Anbietern, weil die ein gewisses Vertrauen mit ausstrahlen. Aber wenn du jetzt auf eBay Kleinanzeigen kaufst, bist du immer irgendwo, fragst du dich immer, ist das jetzt ein Ticket, also ne, ist das echt oder nicht? Mhm. Und ich glaube, gerade bei sowas ist es eine riesen Chance, durch NFTs genau das herzustellen und dann auch für die Künstler oder die Herausgeber dieser Tickets eben im Zweitmarkt auch noch mitzuverdienen, weil das ist ja auch ein Riesenproblem, ne, dass dann irgendwie für tolle Events, tolle Konzerte, die irgendwie ein Jahr vorher ausverkauft sind, die Preise astronomisch in die Höhe gehen. Und die eigentlichen Darsteller gar nichts davon haben.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also da sehe ich auch irgendwie Potenzial. Lass uns noch mal ein bisschen, also wir haben ja, ich habe jetzt ja, wie du gemerkt hast, schon mal so ein bisschen versucht, auch mal die Kehrseite des Ganzen irgendwie uns anzugucken, weil ich finde, also ich finde es tatsächlich eine coole Technologie und ich finde auch diese ganzen Beispiele total cool, aber es muss auch irgendwelche Risiken geben. Es muss auch Gründe geben, warum Leute sagen, nee, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Sind dir da welche bekannt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was ich eben schon mal erwähnt habe, so Betrug passiert tagtäglich. Ja? Und gerade dann, wenn Leute sich sozusagen mit dem Thema beschäftigen, die da nicht viel Ahnung von haben, ist es einfach sehr, sehr einfach für Menschen auch zu betrügen. Und dazu kommt natürlich noch, dass irgendwie die Technologie vielleicht auch noch an manchen Stellen vielleicht Sollbruchstellen hat oder auch Dinge noch nicht hundertprozentig durchdacht sind und sich das auch noch entwickeln muss und entwickeln wird. Ne? Deswegen glaube ich, das ist eine Seite des Ganzen. Ich glaube, was auch jetzt in den vergangenen in der Vergangenheit schon mal passiert ist, ist, dass es eben auch Hackerangriffe gab, die im Zweifel ganze sozusagen NFT-Sammlungen gestohlen haben. Ja, da gab es irgendwie einmal, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt her ist, aber so ein Netzwerk, das irgendwie geholfen hat, NFTs oder Kryptowährungen zwischen verschiedenen Plattformen hin und her zu schieben. Mhm. Ja, und dieses Netzwerk wurde gehackt und da haben sie $600 Millionen wert an NFTs und Kryptos quasi rausgeklaut. Die Hacker waren dann am Ende so nett und haben die Hälfte wieder zurückgegeben. Aber trotzdem zeigt es ja, dass es die Schwachstellen gibt, ja, und dass es da eben auch noch Möglichkeiten auf jeden Fall gibt, das Vertrauen auch zu stärken, indem man eben diese Schwachstellen versucht auszumerzen oder dafür zu sorgen, dass sie nicht so häufig auftreten. Ich glaube, das wird aber etwas sein, also bei der noch und noch digitaler werdenden Welt, in der wir leben, was dann kaum zu verhindern ist am Ende des Tages, wo man sich aber auch bewusst drüber sein muss, das ist ja dann auch immer diese Thematik, so, ne, was man am Anfang beim Online-Banking immer gehört hat, ja, aber ich will doch nicht meine Daten irgendwie in meinem Handy eingeben und es ist gut, wenn ich irgendwie meinen Überweisungsträger zur Bank bringe, weil dann kann, ne, ich gebe den da ab und dann kann mir nichts passieren. Genauso gut kann da auch was passieren und der Briefkasten bei der Bank irgendwie ausgeraubt werden oder was weiß ich was. Ich glaube, da kann man einfach nirgendwo immer hundertprozentig Sicherheit gewährleisten, aber vielleicht, ja, mit der Technologie geht das schon mal in eine gute Richtung. Und ich glaube, ein weiteres Thema, da hattet ihr auch in dem Podcast mit Patrick Tobler, glaube ich, viel drüber gesprochen, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ne? Gerade ne, NFTs basieren ja eben auch auf Krypto- und Blockchain-Prozessen sozusagen. Dementsprechend um NFTs auch herzustellen, um sie zu generieren, wird da einfach auch natürlich vieles in Richtung Nachhaltigkeit vielleicht nicht ganz so betrieben, wie das in der heutigen Zeit der Fall sein sollte. Wobei es da ja auch schon Ansätze gibt und Möglichkeiten gibt, das umweltschonender zu meinen und wo glaube ich, Patrick auch recht viel und gut erklärt hat, welche Kryptos sozusagen da eher nachhaltiger sind und welche nicht, was ich auch super spannend fand.
Ja, ja, um das vielleicht kurz einmal anzureißen, das ist im Grunde gibt es einfach, also du musst ja bei einer Blockchain, das ist ja so eine Art großes Netz von vielen Beteiligten und es gibt halt immer Leute, die praktisch Transaktionen zusammenfassen zu Blöcken und sagen, hier den Block hänge ich jetzt in die Blockchain, dann können den alle nachlesen. Und du musst ja irgendeinen Mechanismus in die Blockchain einbauen, der sozusagen Vertrauen schafft, also der sagt, dieser Block ist valide. Und zum Beispiel bei Bitcoin oder auch bei Ethereum, da ist das, nennt sich das Proof of Work, also im Grunde lösen diese Teilnehmer des Netzwerks sehr, sehr rechenaufwendige Aufgaben. Und wenn du dann diese Blocks faken müsstest, bräuchtest du mindestens die Hälfte, also über die Hälfte der im gesamten Netzwerk zur Verfügung stehenden Rechenpower. Und das kriegt eigentlich niemand hin. Und gleichzeitig ist immer das Problem, wenn du das machst, und deswegen sind diese Blockchains in sich auch relativ betrugssicher, zerstörst du gleichzeitig die Währung, weil du die Blockchain kaputt machst. Und dadurch ist deine Währung nichts mehr wert. Deswegen hat dieser Hackerangriff, den du gerade gesagt hast, das ist ganz spannend, weil da war eben der Clou, das von der einen Blockchain auf die andere zu übertragen. Und dadurch hast du diesen Währungsverfall halt irgendwie ausgehebelt. Und dieser neuere Ansatz, auf dem auch die Cardano-Blockchain läuft, das ist eben der Proof of Stake. Das heißt, Teilnehmer hat ja irgendwie auch ein bisschen Währung in seiner Wallet und die kann er praktisch Leuten zur Verfügung stellen, um damit dann Blöcke zu erzeugen. Das ist sozusagen wie ein, jeder stimmt für jemanden, also du hast wie Stimmung, also Stimmen bei einer Wahl und sagst, hier 30% meiner Stimmen gebe ich dem Teilnehmer, 50% dem Teilnehmer und dann habe ich noch 20, die kriegt der und du brauchst halt genug Stimmen, um deinen Block zu validieren und das ist halt keine Rechenkraft, das läuft halt auf einem ganz billigen Raspberry Pi. Und das ist so die Alternative. Und genau, also das vielleicht kurz eingeschoben, weil das in dem Kontext vielleicht ganz gut ist, das einmal zu erklären. Wie gesagt, ausführlicher findet ihr es woanders, aber ja.
Ja, total. Okay. Aber ich glaube, das sind so Punkte, da gibt es definitiv Schwachstellen, aber auch da wieder, ne? Ich glaube, man muss dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben und man muss auch gucken, dass man sozusagen diese Schwachstellen vielleicht auch behoben bekommt und dann die Risiken kleiner werden. Aber ich glaube, es wird selten wahrscheinlich irgendwas geben, was komplett ohne Risiko ist.
Ja. Fällt dir so ein klassisches Geschäftsmodell ein, wo du sagst, da wird es vermutlich, zumindest jetzt oder auch, wenn wir so drüber nachdenken, da macht es tatsächlich keinen Sinn oder da würdest du sagen, sind einfach andere Technologien besser, weil man muss ja sagen, NFT ist ja nicht die einzige Variante, um Besitz zu identifizieren. Da gibt es ja auch noch andere technologische Möglichkeiten. Fällt dir da was ein?
Also ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, man muss es auch nicht erzwingen. Ne? Also ich glaube, es entsteht häufig das Bild, dass man sagt, so NFT lösen irgendwie, können alles lösen und sind für alle der Problemlöser. Deswegen muss man sich damit beschäftigen. Es gibt auch vor allem aktuell einige Bereiche, in denen ich zumindest auch Schwierigkeiten habe, mir was vorzustellen. Und ich glaube, das sind insbesondere die Bereiche, wo du insbesondere Besitztum entweder nicht sehr klar abtrennen musst oder wo es sozusagen auch dieses, was ich eben meinte, ne, dass es keine Mittelsmänner gibt und es ein funktionierendes System in sich gibt. Mhm. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, vielleicht ist es heutzutage noch gar nicht so der Use Case, den wir bedenken, der dann vielleicht auch eine Rolle in den Bereichen spielen kann. Deswegen, ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, so es gibt diesen Bereich und da wird nie irgendwas passieren, weil XYZ, sondern ich würde sagen, wahrscheinlich überall da, wo es funktionierende Systeme, insbesondere im Bereich dessen gibt, dass es irgendwie in Transaktionen etc. schon ein sicheres System gibt, da macht es jetzt vielleicht heute noch keinen Sinn, aber who knows, was da in ein paar Jahren ansteht. Aber es würde mir jetzt sehr schwer fallen, genau einen Punkt da rauszupicken, der da vielleicht exemplarisch verstehen könnte.
Ja. Ja, also fällt mir jetzt auch konkret nichts ein, aber man könnte jetzt zum Beispiel sagen, so wie das Geld aktuell organisiert ist, gibt sicherlich auch ganz, ganz viele Leute. Ich war mal mit dem Podcast hier, waren wir auch mal live auf der Fintech Week, da werden jetzt wahrscheinlich ein paar Leute aufgestanden, hätten den Raum verlassen, aber da kann man zumindest sagen, das ist ja ein System, was erstmal funktioniert, ne? Also
Ja, ich glaube, das ist dann auch immer eine Frage, da musst du wahrscheinlich noch irgendwelche makroökonomischen und politischen Themen jetzt hier mit reinbeziehen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen groß, aber wahrscheinlich würden viele Menschen auch sagen, das ist kein funktionierendes System und da macht Blockchain, wie es ja auch eben mit vielen Kryptowährungen schon der Fall ist, dann im Zweifel auch Sinn. Ja. Aber das ist, glaube ich, eine sehr ideologische Diskussion. Ja.
Oder so Lebensmittelkäufe. Ich muss jetzt nicht für jeden Apfel irgendwie einen eigenen NFT haben. So, das reicht, wenn ich einfach oder vielleicht ist das auch ein ganz gutes Ding, ne, bei so Verbrauchsgüter.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ja, das ist, das stimmt schon. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht der ideale Case. Auf der anderen Seite, wenn du ein Unternehmen bist, das Verbrauchsgüter herstellt und sagt, oh, brauche ich nicht, aber du hast irgendwie Kunden, die du eben an dich binden möchtest und zu loyalen Kunden machen möchtest, vielleicht ist dann doch so ein Community-Building über NFTs sinnvoll, ja, und das Verbrauchsgut steht gar nicht im Fokus, deswegen, ja, das Gut selber braucht jetzt jedes Verbrauchsgut ein NFT, mit Sicherheit nicht, aber würde ich jetzt den Unternehmen empfehlen, die Finger davon zu lassen, nur weil sie, im Consumer Goods oder Verbrauchsgut herstellen oder handeln, vielleicht auch nicht unbedingt.
Ja, zum Beispiel könnte man ja in Richtung so Lebensmittellieferung Boxen denken, ne? Hast so ein Abo, kriegst jeden Monat irgendwie eine Box mit Lebensmitteln. Sowas könnte das sein. Ich würde sagen, also ich habe gerade überlegt, ob mir noch irgendwas zu dem Thema einfällt, aber ich glaube, wir haben eigentlich mal so einen ganz guten Fokus mal darauf gelegt, so wo kann man das nutzen, wo nicht und welche Risiken birgt das Ganze, das fand ich auch ganz schön, dass wir uns wirklich mal versucht haben, so ein bisschen Freigedanken zu machen, könnten denn Anwendungsfälle sein, weil ich glaube, das ist oft, wenn man darüber spricht, so ging es mir halt auch lange, immer genau der Punkt, an dem es so ein bisschen hapert, ne, wo irgendwie dann vielleicht die eigene Kreativität irgendwie nicht so ganz angekurbelt ist und man irgendwie nicht auf eine Idee kommt, warum sollte man das tun, so. Und ich glaube, da sind uns ein paar ganz spannende Dinge eingefallen. Wir haben in diesem Podcast aber noch zwei Kategorien. Mhm. Und die würde ich gerne mit dir auch noch machen. Die sind auch nicht sonderlich kompliziert, aber es ist einfach schön, das von jedem Gast einzusammeln, weil das ja einfach doch immer sehr unterschiedliche Gäste sind, die hier sind. Und die erste Kategorie lautet der Tech Changer. Mhm. Den Namen kann man jetzt finden, wie man will. Es ist ein Wortspiel aus Tech und Game Changer.
Ja.
Und die Frage ist so ein bisschen, gibt es in deiner Vergangenheit eine technische Innovation, und das mit Innovation ist jetzt eigentlich sehr klein gemeint, also gibt es irgendein Gadget, ich hatte letztens jemanden, der meinte, der Taschenrechner war so ein Ding, was für dich grundlegend was verändert hat, wo du gemerkt hast, okay, da mache ich irgendwie was ganz anders als vorher.
Ja, ich glaube tatsächlich, so jetzt die ganz billige Antwort, aber ich habe dann vielleicht auch eine etwas bessere, ist tatsächlich, weil ich das so häufig schon gesagt habe, AirPods sind für mich ein Gamechanger gewesen, weil, also ich glaube, ich habe selten ein Device so häufig benutzt und so viel Mehrwert daraus gezogen. Ja. So Preis, Leistung, die sind nicht günstig, die Dinger, aber wenn ich mir überlege, wie häufig die in meinen Ohren stecken und wie häufig mir das irgendwie die Hände frei hält und ich nebenbei noch irgendwelche Dinge tun kann, mega. Ja. Und ein zweites Thema, was vielleicht ein bisschen mehr in weil das ist ja eigentlich nur eine Hardware mit einer Technologie, die es seit vielen, vielen Jahren gibt, ist tatsächlich so das ganze Thema Cloud, aber in der privaten Nutzung. Ich gehe jetzt gar nicht irgendwie von der irgendwie großen B2B-Seite aus, sondern einfach, wie geil ist es, dass man irgendwie keine USB-Sticks oder Disketten oder CDs oder sonst irgendwas mit rumtragen muss, dass du jederzeit irgendwie über dein Handy jede Musik auf der Welt abspielen kannst, dass du jedes Foto, das du jemals geschossen hast, dir anschauen kannst, dass du, sind wir wieder beim Thema Steuererklärung. Ich speichere zum Beispiel alle Sachen, wo ich weiß, die sind relevant für meine Steuererklärung, mache ich ein Foto von, pack die sofort in G-Drive und so weiß, dass ich am Ende des Jahres nicht so viel Zeit mehr damit verbringen muss. Ja, das ist tatsächlich, also für mich privat auch ein kleiner Tech-Changer gewesen.
Ja, das finde ich cool.
Das quasi, ne, immer alles überall verfügbar.
Das ist auch ein guter Hack, finde ich. Dass man einfach sagt, ey, mach einfach sofort ein Foto, pack's in Google Drive oder wo auch immer hin.
Ja.
Das werde ich mir angewöhnen. Das finde ich sehr gut, weil ich bin da richtig schlecht drin. Also man kann ja eigentlich auch so aus dem Studium und so noch richtig viel absetzen. Mhm. Ich habe also die.
Ich glaube, das geht vielen, vielen Menschen so, dass man das dann doch nicht so gut sortiert. Und dann hast du die Ordner zu Hause stehen und willst dir da ein gutes System ausdenken und das funktioniert am Ende des Jahres trotzdem wieder nicht. Du sitzt da irgendwie stundenlang. Deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass ich es super konsequent mache und alles da drin landet, aber ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, dass da ja doch irgendwas gibt, wo man die Sachen auch hinspeichern kann.
Das ist wirklich smart. Also das finde ich einen sehr, sehr guten Hack. Ich glaube, mir ist gerade tatsächlich auch ein kleiner Tech-Changer eingefallen, und zwar bin ich es ist die technische Finesse dieses Geräts ist wirklich nicht hoch, aber ich finde es unglaublich praktisch, Heißklebepistole. Heißklebepistole ist der Shit, wenn du Sachen kleben willst.
Okay. Kommt einfach bei mir ehrlicherweise nicht so oft vor, aber was klebst du denn so?
Ich habe so kleine, so Small-Scale-Miniaturen und sowas.
Okay.
Und hab dafür so angefangen, so einfach so, eine Eisscholle, eine Hütte, was auch immer. Und das ist voll praktisch, weil du einfach zack, und dann klebt das.
Und das funktioniert,
Das funktioniert sehr gut.
Also heißt, funktionieren,
ja. Ja, das finde ich sehr gut. Dann kommen wir noch zu unserer zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. der Name sagt's. Irgendwas, das kann auch wirklich alles sein, was dich begeistert hat, wo du sagst, das würde ich unseren HörerInnen hier gerne empfehlen, mitgeben, das sollte man sich mal angucken. Wenn du noch kurz überlegen möchtest, ich habe eine Empfehlung, die kann ich auch gerne schon droppen.
Drop sie mal, ich bin noch 2 Sekunden beschäftigt.
Ja, tatsächlich erklärt sich dann auch ein bisschen die Faszination Heißklebepistole. Ich habe einen YouTube-Channel gefunden von einem Typen, der YouTube-Channel heißt Bill Making Stuff. Und das, also der Typ heißt Bill und der macht halt Sachen in dem Sinne, dass er bastelt halt Sachen, aber halt wirklich richtig geil aussehende Modelle, irgendwelche Naturszenarien. Und das sieht richtig cool aus. Die Videos sind auch richtig gut produziert und das sieht einfach, das ist halt geil. So, das kannst du dir irgendwie irgendwo hinstellen und denkst, oh krass, das habe ich gemacht. So. Also es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist eine ähnliche Faszination wie Leute, die sich Modelleisenbahnen bauen, nur in cooler. Also so von der Ästhetik am Ende dann, so kann man sich das vorstellen. Es ist einfach sehr ästhetisch und stylisch alles, was der macht.
Und das baut man danach einfach, oder?
Nö, was ist du das nimmst Ziel? Einfach du guckst, irgendeinen Müll, den du halt hast, also irgendwie Rest, der macht irgendwie Raumschiffe aus alten Shampoo-Flaschen und dann klebt er das irgendwie zusammen, dann grundiert er das, dann malt er die anderen, dann sieht das halt einfach aus wie eine Miniaturversion von einem richtigen Raumschiff.
Okay, geil.
Irgendwie fasziniert mich das. Ich mochte schon immer kleine Dinge und ich finde diesen YouTube-Kanal einfach cool. Ja.
Es ist für dich so ein Rabbit Hole, in dem du dann verschwinden kannst. Ja?
Das ist für mich so ein klassisches Hobby, weißt du? Das ist völlig unnötig, aber es macht einfach Spaß. Ja,
sehr schön. Ich muss ehrlicherweise zugeben, so die bahnbrechende Empfehlung, die ich jetzt aussprechen kann, ich empfehle euch allen, speichert eure Sachen, die ihr für die Steuererklärung braucht, in der Cloud. dann spart ihr euch ganz, ganz viel Arbeit am Ende des Jahres. Und ich überlege mir nochmal in den nächsten Tagen, ob ich noch auf irgendwas anderes komme.
Das ist eine super Empfehlung, ernsthaft. Das ist ein richtig guter Lifehack, das ist ein richtig guter Tipp. Da bin ich nie drauf gekommen, aber es ist, weil es so naheliegend ist, aber es ist einfach hammergut. Also finde ich tatsächlich sehr geil.
Sehr schön.
Top-Empfehlung. Ja, Tobias, dann sind wir tatsächlich eigentlich schon durch für den Podcast heute. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt.
Ich glaube, vielleicht doch eine Sache. Und zwar, jeder, der das jetzt hier hört, sollte sich tatsächlich, gerade die Leute, die in Unternehmen arbeiten, einfach mal die Frage stellen, ob man sich dem ganzen Thema NFT öffnen möchte oder nicht. Ne? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen eine Grundsatzfrage. Das heißt nicht, dass man morgen direkt anfangen muss, die tollsten Dinge aus dem Boden zu stampfen, sondern dass man einfach was probiert. Und ich glaube, das, was mir immer wieder begegnet, gerade wenn es um Innovation geht und Dinge im Unternehmen...
alles gut.
Das Handy sich gemeldet. Wenn es darum geht, dass man im Unternehmen einfach schaut, Dinge voranzutreiben, dass man sich den Dingen öffnet und selbst wenn sie abstrakt sind und man sie noch nicht versteht, sich einfach auch Hilfe holt. Und das habe ich schon mal gesagt, es reicht auch manchmal einfach mal, sich so einen Discord runterzuladen und einfach mal in die Chats reinzugehen, sich mit Leuten auszutauschen. Und man lernt so viel und dieses einfach mal machen und einfach mal tun, das tut uns, glaube ich, allen gut. Und sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, tut uns allen gut. Deswegen ist das sozusagen der Last Take, den ich sozusagen nochmal machen möchte. Beschäftigt euch mit dem Thema, egal ob ihr es komisch findet oder nicht, weil ich glaube, da ist ganz viel Potenzial dahinter.
Ja, ich würde es sogar noch auswerten, beschäftigt euch generell mit Themen.
Sowieso.
Also einfach mit Sachen, die ihr noch nicht kennt. So. Also ob im Unternehmen, wie du es gesagt hast, aber auch im Privaten, also macht einfach immer irgendwie Sinn. Und Discord ist echt ein cooler Ort, weil es gibt einfach für jeden Kram eine Community und du findest eigentlich immer irgendwie Antworten und Leute, die halt auch Bock haben, ihr Wissen weiterzugeben.
Total. Und trotzdem ist Discord auch sehr überfordernd. Das kann ich auch sozusagen, ich habe von vielen Leuten schon gehört, da passiert so viel und ich kriege alle 2 Minuten 10 Notifications, dass da wieder neuer Content. Man muss sich da auch ein bisschen zurechtfinden, aber wenn man das einmal ein bisschen raus hat, welche Kanäle und vor allem innerhalb der Kanäle, welche Bereiche da irgendwie für einen spannend sind, ist es auch echt sehr, sehr cool, um sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und man findet so viele smarte Menschen, mit denen man sich da austauschen kann. Das ist echt sehr, sehr cool. Noch eine Empfehlung.
Ja, top. Dann haben wir doch schon zwei von dir. Ja, sehr gut. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich ein sehr angenehmes Gespräch. Das merkt man immer daran. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir gerade fast eine Stunde miteinander gesprochen haben. Es fühlte sich an wie 10 Minuten. Das heißt, es war sehr kurzweilig. Und wie ich vor ein paar Jahren das erste Mal im Leben gelernt habe, kurzweilig ist was Gutes. Ich wusste immer nicht so genau, was das heißt, aber es ist wohl, dass es das Gegenteil von langweilig ist.
Sehr schön. Ja, super. Hat mich auch sehr gefreut, Moritz. Vielen Dank dafür. Und bin gespannt, was da noch draußen alles passiert mit dem Thema.
Ja, ich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Und an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder ihr schreibt uns an an Tech und Trara auf Twitter oder an Netzpiloten auf Twitter oder ihr schreibt mir privat auf Twitter, mo_dulo oder sonst überall, wo es irgendwie Kanäle gibt. LinkedIn, Instagram findet man eigentlich immer irgendwie jeden, sicherlich auch Tobias Stamatis, wahrscheinlich LinkedIn.
Da auf jeden Fall, ja.
Genau, das ist ja in dieser B2B-Welt so der Kanal. Und damit entlassen wir euch jetzt in was für eine Tageszeit auch immer und dir noch einen schönen, hoffentlich bald einen schönen Feierabend.
Dir auch, Moritz. Ciao, ciao.
Danke, ciao.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.